Willkommen zurück zur 96. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, bei dem man vielleicht denken könnte, dass es gar nicht so viel mit Psychologie zu tun hat. Trotzdem haben sich einige von euch gewünscht, dass ich auch mal über Schmerzen und vor allem auch über chronische Schmerzen sprechen soll. Tatsächlich ist das ein ziemlich großes Themenfeld, da es sehr viele verschiedene Gründe für chronische Schmerzen geben kann. Zum Teil eben auch welche, die mit der Psyche zu tun haben oder generell mit dem Gehirn zu tun haben. Aber schauen wir uns das direkt einmal genauer an. Los geht's! Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Chronische Schmerzen zeichnen sich erst einmal dadurch aus, dass sie im Gegenteil zu akuten Schmerzen länger als 3 Monate andauern. Das heißt, sie dauern an, obwohl die ursprüngliche Ursache für die Schmerzen schon nicht mehr vorhanden ist. Also zum Beispiel, weil eine Verletzung wie ein Knochenbruch oder ein Bänderriss schon abgeheilt ist. Als Ursache für chronische Schmerzen wird eine Fehlfunktion im Nervensystem angenommen, bei der die Nervenzellen überempfindlich reagieren. Aber dazu kommen wir später noch. Während akute Schmerzen eine Schutzfunktion haben, weil sie eben dafür sorgen, dass wir eine bestimmte Körperstelle vor Belastung schonen, bis sie geheilt ist, oder zum Beispiel gar nicht erst auf eine heiße Herdplatte fassen, quasi prophylaktisch, erfüllen die chronischen Schmerzen meistens keine sinnvolle Funktion. Sie können sogar für weitere Probleme sorgen, zum Beispiel unseren Schlaf stören, zu Erschöpfung führen, uns psychisch belasten oder auch die Beweglichkeit einschränken. Und all das kann natürlich wiederum dazu führen, dass wir zum Beispiel nicht arbeitsfähig sind oder in unserem Alltag eben eingeschränkt werden. Es lohnt sich also genauer hinzuschauen, was genau der Auslöser für diese chronischen Schmerzen ist, um sie vielleicht auch wieder loszuwerden. Leider ist das tatsächlich gar nicht so einfach. Fehlfunktionen der Nerven können ebenso ein Auslöser sein wie eine chronische Entzündung oder psychische Belastungen. Es gibt ein paar typische Erkrankungen, bei denen die Betroffenen meistens chronische Schmerzen haben, und zwar Diabetes mellitus, Fibromyalgie, Rheuma, Arthrose oder auch Erkrankungen, die durch Fehlbelastungen typischerweise des Rückens entstehen. Wenn diese Erkrankungen vorliegen, ist in der Regel klar, woher genau die Schmerzen kommen. Wenn es aber noch keine Diagnose gibt, ist es wichtig herauszufinden, was die Schmerzen verursacht. Unterschieden wird dabei zwischen verschiedenen Schmerzarten. Schmerzen, die durch Entzündungen entstehen, werden durch Entzündungsprozesse in unserem Immunsystem ausgelöst, zum Beispiel, weil wir uns irgendwo angesteckt haben. Unser Immunsystem springt dann an und möchte uns gegen Erreger schützen, wobei wir dann eben auch Schmerzen empfinden. Im besten Fall werden die Erreger dann bekämpft und die Schmerzen hören wieder auf. In einigen Fällen kann sich unser Immunsystem aber auch gegen sich selbst oder gegen uns selbst, also gegen unsere eigenen Zellen wenden und dabei Entzündungen verursachen, die andauern, also nicht einfach wieder verschwinden. Und diese Entzündungen können dann zu chronischen Schmerzen führen. Ein Beispiel für eine Erkrankung, bei der es durch Störungen des Immunsystems zu chronischen Schmerzen kommen kann, ist die rheumatoide Arthritis. Eine andere Form von Schmerzen sind die sogenannten nozizeptiven Schmerzen. Diese werden typischerweise durch Verletzungen, Hitze oder andere konkrete Störungen ausgelöst. Dazu gehören Knochenbrüche ebenso wie die Schmerzen, die wir zum Beispiel bei Nierenstein oder einem Herzinfarkt empfinden. Und ja, diese Schmerzen haben eben die Funktion, uns zu schützen. Und sie entstehen durch Schmerzsignale, die von den Nozizeptoren aus weitergeleitet werden und haben wirklich eine sinnvolle Funktion und werden in der Regel nicht chronisch. Während Schmerzen durch äußere Verletzungen sich eher pochend, stechend oder brennend anfühlen, nehmen wir Schmerzen an inneren Organen eher als tiefliegend, dumpf und krampfartig wahr. Eine weitere Form von Schmerzen sind diejenigen, die durch Nervenschäden entstehen. Sie werden auch als neuropathische Schmerzen bezeichnet und werden durch Schäden oder auch Reizungen an Nervenfasern verursacht. Gründe für diese können auch Verletzungen, Stoffwechselstörungen oder Alkoholmissbrauch sein. Erkrankungen, bei denen diese Form der Schmerzen auftreten, sind zum Beispiel Diabetes, Gürtelrose oder Ischialgien, also Schmerzen, die vom Ischiasnerv ausgehen und aus dem Lendenbereich über das Gesäß bis ins Bein hineinziehen können. Neuropathische Schmerzen treten oft anfallsartig auf oder werden als Kribbeln oder Überempfindlichkeit beschrieben, die auch mit Taubheitsgefühlen in bestimmten Bereichen verbunden sein kann. Oft lösen schon kleine Reize starke Schmerzen aus. Außerdem werden neuropathische Schmerzen manchmal chronisch und bestehen weiter an, obwohl die ursprüngliche Verletzung längst verheilt ist. Oft erholen sich eben die Nervenfasern nicht, sodass sie weiterhin überempfindlich reagieren und Schmerzreize weiterleiten, für die es eigentlich gar keinen Auslöser mehr geben sollte. Bei Schmerzen, die durch Nervenschäden entstehen, sollten Betroffene sich auf jeden Fall an einen Neurologen oder eine Neurologin wenden. Die letzte Form von Schmerzen haben ihren Ursprung im Gehirn oder genereller gesagt im Nervensystem, zu dem unser Gehirn ja auch mit dazu gehört. Sie werden als dysfunktionale Schmerzen bezeichnet und kommen aufgrund einer veränderten Schmerzverarbeitung zustande. Diese Schmerzen werden oft sehr unterschiedlich wahrgenommen und es findet sich kein Grund oder eine plausible Ursache dafür. Beispiele für Erkrankungen, bei denen diese Art von Schmerzen oft vorkommen, sind das Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie oder auch die interstitielle Zystitis, das ist eine chronische Form der Blasenentzündung. Die große Frage bei Schmerzen ist tatsächlich meistens, woher kommen sie oder wodurch werden sie verursacht und was kann man dagegen tun? Das herauszufinden ist leider oft nicht einfach. Bei einigen bekannten und recht gut erforschten Erkrankungen ist es zum Glück einfacher, zum Beispiel bei Arthrose oder rheumatoide Arthritis. Da bekommt man dann eine Diagnose und es gibt einige Behandlungsmöglichkeiten, die man dann auch ausprobieren kann. Ja, wobei leider ist es auch da nicht immer so eindeutig, was dann auch wirklich hilft, aber dazu später mehr. Gerade bei chronischen Schmerzen, die sich über einen längeren Zeitraum langsam aufbauen und sich vielleicht sogar noch weiter im Körper ausbreiten, wird es oft schwer, den Grund dafür herauszufinden. Es scheint oft so, als hätten sich die Schmerzen verselbstständigt. Vielleicht kennen manche von euch ja genau sowas. Man möchte endlich wissen, was man hat, was genau die Schmerzen verursacht. Aber trotz immer mehr verschiedener Untersuchungen kommt einfach nichts dabei raus. Oder es wird zwar eine vermeintliche Ursache gefunden und man wird auch daraufhin behandelt, aber die Schmerzen werden trotzdem nicht besser. Das liegt dann oftmals daran, dass der gefundene Grund für die Beschwerden gar nicht wirklich der ausschlaggebende Grund ist. Gerade bei chronischen Kreuzschmerzen scheint der Grund oft bei altersbedingten Veränderungen an der Wirbelsäule zu liegen. Zumindest liegt das oft nahe. Und manche Menschen werden daraufhin sogar operiert oder jahrelang behandelt, ohne dass die Schmerzen wirklich weniger werden. Das liegt dann vermutlich daran, dass die chronischen Schmerzen selbst im Nervensystem sogenannte Schmerzspuren hinterlassen, die unsere Nervenzellen immer empfindlicher werden lassen. Ärzte sprechen dann oft vom Schmerzgedächtnis. Möglicherweise können aber auch Verletzungen an Nerven dazu führen, dass die Nervenfasern umgebaut werden. Dabei können Nerven, die eigentlich nur für die Wahrnehmung von Schmerzen zuständig sind, selbst Schmerzsignale weitergeben. Darüber hinaus kann aber auch langanhaltender Stress dazu führen, dass unsere Schmerzverarbeitung im Gehirn beeinträchtigt wird, wodurch Schmerzen oft leichter und auch verstärkt wahrgenommen werden können. Aber was können wir denn jetzt nun gegen die Schmerzen tun, bei denen nicht klar ist, woher sie kommen? Bei akuten Schmerzen, die nicht so lange bleiben, werden ja oft Schmerzmedikamente eingesetzt. Diese helfen aber oft eben gar nicht bei chronischen Schmerzen. Selbst wenn sehr starke Schmerzmittel wie Opioide eingesetzt werden, helfen sie Menschen mit chronischen Schmerzen nicht immer oder nicht ausreichend. Mal von den starken Nebenwirkungen abgesehen, die man natürlich auch nicht unterschätzen sollte. Von Fachleuten wird bei chronischen Schmerzen daher oft zu anderen Behandlungsmethoden geraten. Vor allem Bewegung, Entspannung und auch Methoden zur Schmerzbewältigung aus der kognitiven Verhaltenstherapie werden empfohlen. Und in einer multimodalen Schmerztherapie werden diese verschiedenen Maßnahmen dann kombiniert eingesetzt. Zum Teil werden hierbei aber auch zusätzlich Medikamente gegeben, die die Wirkung von Botenstoffen an den Nervenzellen beeinflussen sollen. Gerade die Empfehlung, sich bei Schmerzen zu bewegen, erscheint vielen Menschen seltsam. Schließlich sind Schmerzen doch ursprünglich dazu da, damit wir bestimmte Körperbereiche nicht belasten, um uns zu schonen und zu erholen und eben die Körperstelle, die vielleicht zu viel beansprucht wurde, eben ruhen zu lassen. Früher war es auch noch üblich, das generell bei Schmerzen so zu empfehlen. Heute wird aber gerade bei chronischen Schmerzen empfohlen, sich regelmäßig zu bewegen und aktiv zu bleiben. Durch die Bewegung werden nämlich körpereigene Stoffe freigesetzt, die eine schmerzlindernde Wirkung auf uns haben. Und darüber hinaus wird durch Bewegung natürlich auch die Durchblutung und der Stoffwechsel angeregt, wodurch unser ganzer Körper besser mit Nährstoffen versorgt wird. Gerade bei Gelenkserkrankungen ist es oft sehr sinnvoll, dass Knochen und Knorpel gut versorgt werden und eben dafür ist Bewegung notwendig. An dieser Stelle vielleicht einmal ein kleiner Exkurs bzw. ein kleiner Schwank aus meinem eigenen persönlichen Leben. Ich hatte schon relativ früh in der Kindheit und Jugend immer wieder Knieschmerzen. Also ich bin nachts davon aufgewacht, hatte aber auch bei Bewegung manchmal Knieschmerzen. Und irgendwann wurden diese Schmerzen, als ich dann erwachsen war, beim Sport immer stärker, sodass ich irgendwann mein Kung-Fu-Training aufgeben musste, was ich natürlich nicht so lustig fand. Aber ich hatte einfach zu starke Schmerzen dabei. Mir wurde dann erst einmal geraten, eine Pause einzulegen. Ich bin dann erstmal verzweifelt von Arzt zu Arzt gelaufen und wurde mehrmals in die Röhre geschoben und irgendwie untersucht. Aber ja, wie man das so von vielen anderen Menschen vielleicht auch schon gehört hat, der eine Arzt sagt dies, der andere sagt das, der Orthopäde hat nochmal eine ganz andere Meinung. Ich habe also verschiedene Meinungen und Behandlungsansätze um die Ohren geschmissen bekommen. Ich bekam zum Beispiel Einlagen für meine Fußfehlstellung, die habe ich dann auch genutzt. Trotzdem hatte ich immer noch Schmerzen. Ich bekam dann Physiotherapie, bei der ich die Muskeln rund um das Knie stärken sollte. Aber irgendwie hat das langfristig auch nicht geholfen. Mir wurde dann geraten, mich eben weiterhin zu bewegen, denn Bewegung sorgt dafür, dass die Gelenkflüssigkeit in den Gelenkknorpel gelangt. Und nur unter Belastung drückt sich der Knorpel im Kniegelenk dann wie so ein Schwamm zusammen und gibt Abfallprodukte ab. Und bei Entlastung kann er dann auch wieder Nährstoffe aus der Gelenkflüssigkeit aufnehmen. Das erschien mir alles total plausibel, aber zum Teil hatte ich so starke Schmerzen, dass ich kaum gehen konnte. Wie sollte ich mich da also bewegen? Wenn ich heute auf dieses Problem zurückschaue, habe ich das Gefühl, dass ich nie wusste, wie ich mich denn bewegen soll und dass ich mich eben auch gar nicht so achtsam bewegen konnte. Ich hatte kein Gespür für meinen Körper und was er braucht und glaube, dass ich die Knie einfach unglaublich stark immer belastet habe, durch meine Art zu gehen. Aber wer weiß, ich war also total hilflos und wusste nicht, okay, was mache ich denn jetzt mit meinen Knien? Ein Arzt hat mir dann damals Akupunktur verordnet. Das war aber einfach nur unglaublich schmerzhaft für mich und hat irgendwie gar nichts gebracht. Ich erinnere mich noch, ich musste mich regelrecht durch die Behandlungen durchquälen, weil meine Muskeln sich immer wieder so verkrampft haben, wenn da die Nadeln drin waren. Und das soll natürlich eigentlich nicht passieren. Also es war ein Kampf, der nichts gebracht hat. Das Ganze ging dann so weit, dass ich irgendwann an einem Knie auch operiert worden bin. Das zweite sollte dann später auch noch operiert werden. Aber auch das hat nichts gebracht. Also ich habe das zweite Knie dann gar nicht erst operieren lassen, weil das beim ersten schon langfristig nichts gebracht hat. Es hat ewig lange gedauert, bis das Knie nach der OP wieder fit war. Und trotzdem hatte ich immer noch Schmerzen, mal rechts, mal links, mal beides. Aber ich kann nicht behaupten, dass das operierte Knie sich besser anfühlt. Und das war auch damals schon nach der OP eben so. Also bin ich dann noch zu einem Osteopathen gegangen und nach den Behandlungen ging es meinem Knie und auch meinem Reizdarm tatsächlich besser, was ich sehr erstaunlich fand. Aber komplett weg für immer waren die Schmerzen natürlich trotzdem nicht. Ich habe mich immer wieder bemüht, die Muskeln rund ums Knie gut zu stärken und zu trainieren. Ich bin regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und habe immer brav meine Einlagen getragen. Zeitweise ging es dann auch mal, dass ich so ein bisschen mit dem Joggen angefangen habe. Das habe ich dann aber schnell wieder aufgehört und fallen gelassen, weil die Schmerzen dann doch wieder zurückgekommen sind. Irgendwann habe ich dann akzeptiert, dass Joggen mit meinen Knien vielleicht eine blöde Idee ist. Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass Barfußgehen mir hilft. Auf das Barfußgehen bin ich tatsächlich eher irgendwie zufällig gekommen, habe dann aber sehr schnell auch gespürt, dass dabei die Muskeln und Sehnen sehr gestärkt werden und man ja auch sehr stabilisiert wird und auch gar nicht mehr so leicht umknickt und so, was mir früher öfter passiert ist. Und inzwischen muss ich sagen, ich habe deutlich seltener Schmerzen und habe halt auch irgendwie, wenn ich denn mal Schmerzen habe, so meinen Umgang damit gefunden. Also wenn es mal extrem stark wehtut, was echt selten vorkommt, sodass ich mich kaum noch bewegen kann, dann mache ich natürlich eine kleine Pause. Aber sobald es wieder besser geht, komme ich auch wieder in Bewegung und gerade seitdem ich regelmäßig noch Yoga und Muskelaufbau mache und auch täglich relativ viele Schritte gehe und eben nicht mehr jogge, klappt es eigentlich so ganz gut. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass alles hätte nicht so lange dauern müssen, das herauszufinden. Ich dachte immer wieder, dass ich einfach keinen Sport machen kann und mich mit Bewegung zurückhalten muss. Ich bin aber sehr froh, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass gerade Bewegung unglaublich gut tut und zwar sowohl meinem Reizdarm und den verbundenen Schmerzen, die ich eben durch den Reizdarm habe und den Problemen, aber natürlich auch meinen Knien. Bewegung hat einfach so viele Vorteile und es war mir irgendwie gar nicht bewusst. Und ich kann auch verstehen, dass da manche Leute ein bisschen Zweifel haben, weil gerade wenn man Schmerzen hat, denkt man, okay, ich muss eine Pause machen, ich muss mich hinsetzen. Und natürlich, wenn es zu sehr wehtut, ist das, glaube ich, auch echt die beste Möglichkeit. Aber langfristig wieder mehr in Bewegung zu kommen, hat mir zumindest deutlich geholfen. Bewegung hat eben den Vorteil, dass sie unseren Körper belastbarer macht, unsere Beweglichkeit verbessert und auch den Gleichgewichtssinn trainiert. Gerade durch Yoga habe ich bei mir da sehr viele positive Veränderungen wahrnehmen können. Ich nehme meinen Körper besser wahr, ich weiß besser, was er wann braucht und auch generell, was mir und meinem Körper gut tut. Natürlich sollte man nicht, wenn man eher weniger aktiv ist, plötzlich mit so einem hohen Pensum anfangen und da so einsteigen. Achtsamkeit und eine langsame Steigerung ist hier sehr, sehr wichtig. Und um herauszufinden, was der Körper braucht, kann es auch helfen, eine sogenannte Bewegungstherapie auszuprobieren. Das Ziel dabei ist, die eigene Schmerzschwelle langsam wieder anzuheben und eben herauszufinden, was der Körper braucht und was zu viel ist. Außerdem soll der Körper natürlich auch gestärkt und flexibler gemacht werden. Und ja, diese Bewegungstherapie ist Teil der Physiotherapie und sollte auf jeden Fall gut an die jeweilige Person angepasst werden. Aber was außer Bewegung können wir denn noch tun, wenn auch Operationen, Medikamente und ja, eben Bewegung nicht helfen? Von Ärzten werden dann immer wieder psychische Probleme vermutet, wodurch sich viele Menschen nicht ernst genommen fühlen. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Das Problem dabei ist, glaube ich, dass viele Patientinnen und Patienten glauben, dass ihre Wahrnehmung angezweifelt wird und eben gedacht wird, dass sie gar keine Schmerzen haben. Und ich fürchte, dass manche Ärzte und Ärztinnen das auch so unglücklich kommunizieren oder nicht gerade einfühlsam sind. Dabei sollte es eigentlich gar nicht darum gehen, ob der Schmerz nun wirklich da ist oder nicht. Fakt ist meiner Meinung nach, dass ein Schmerz da ist, wenn jemand ihn empfindet. Und warum er ihn empfindet, das kann natürlich verschiedene Gründe haben, wie wir ja bisher in dieser Folge schon geklärt haben. Es kann unbekannte körperliche Ursachen haben, unter anderem eben auch Schädigungen an den Nerven oder Probleme mit der Schmerzverarbeitung im Gehirn. Das heißt aber eben nicht, dass man sich Schmerz einbildet. Ich selbst kenne den Frust leider auch sehr gut, wenn nichts Organisches gefunden wird. Das war nicht nur mit meinen Knien zum Teil so, sondern auch bei meinem Reizdarm. Ich hatte jeweils 2 Magen- und Darmspiegelungen, bei denen aber keine Ursache für die Schmerzen oder Beschwerden gefunden worden sind. Und ich bekam dann irgendwann die Ausschlussdiagnose Reizdarm, weil keiner wusste, was es denn sonst sein könnte. Ich sollte dann verschiedene sogenannte gute Darmbakterien ausprobieren und den Rest dann mit dem Psychiater klären oder am besten in einer Therapie. Und ich kam mir da damals total blöd vor, denn ich hatte nun einmal wirklich starke Beschwerden, mehrmals pro Woche, was noch dazu dann auch Panikattacken und Ängste ausgelöst hat und auch zu schlaflosen Nächten geführt hat. Und ich war mir eigentlich sicher, okay, da muss es irgendeinen Grund geben. Ich habe irgendeine Erkrankung, vielleicht irgendwas ganz Schlimmes. Da muss doch irgendwas sein, wenn ich so starke Beschwerden habe. Aber ich bekam dann eben die psychiatrische Diagnose somatoforme autonome Funktionsstörung. Darüber habe ich ja auch schon in Folge 25 relativ am Anfang mal gesprochen. Lang ist's her, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert. Somatoforme Störungen werden im Klassifizierungssystem ICD-10 unter F45 zusammengefasst. Und unter F45.4.0 ist zum Beispiel auch die anhaltende somatoforme Schmerzstörung aufgelistet. Diese ist gekennzeichnet durch einen andauernden, schweren und quälenden Schmerz, der eben nicht durch einen physiologischen Prozess oder eine andere körperliche Störung erklärt werden kann. Außerdem tritt diese Schmerzstörung in Verbindung mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Belastungen auf. Professor Arno Deister von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde äußerte sich dazu folgendermaßen: Wenn Menschen dauerhaft Stressfaktoren und psychischen Belastungen ausgesetzt sind, ohne diese bewusst wahrzunehmen oder ohne adäquat darauf zu reagieren, kann sich dies in körperlichen Symptomen äußern. Und das sind eben diese somatoformen Störungen. Insbesondere Menschen, die depressive Symptome haben, sind empfänglicher für Schmerzen. Menschen mit Angsterkrankungen neigen zum Beispiel auch häufig zu Verspannungen im Nacken oder Rücken, was dann eben wiederum zu Schmerzen führen kann. Wie ich eben ja schon erwähnt habe, wird dann aufgrund der Schmerzen Bewegung oft vermieden, was die Schmerzen aber eher noch verstärkt als lindert. Leider wissen aber viele Menschen gar nicht, dass die Schmerzen eine psychische Ursache haben und viele wollen natürlich auch nicht, dass es eine psychische Ursache hat, weil ja psychische Erkrankungen immer noch nicht so anerkannt sind und viele Menschen da ungern drüber sprechen und bei vielen dann auch so die Vermutung auftritt, dass man sich das Ganze ja nur einbildet und ich glaube, das ist das große Problem, dass viele Menschen das nicht wollen und ich wollte das damals natürlich auch nicht, dass Menschen denken, ich bilde mir da irgendwas ein oder ich bin irgendwie Hypochonder oder so, weil das ja auch sehr negativ wahrgenommen wird. und bin gar nicht darauf auf die Idee gekommen, dass ich, dass andere Menschen gar nicht denken könnten, dass ich mir das einbilde, sondern dass es eben wirklich eine anerkannte psychologische Erkrankung ist, dass man eben aufgrund von psychischer Belastungen eben chronische Schmerzen oder Dysfunktionen im körperlichen Bereich bekommen kann. Eben weil es nicht so ist, dass man sich die Schmerzen eben einbildet oder man solche Erkrankungen nicht behandeln kann, sollte man eben gerade da genau hinschauen, okay, ist das wirklich eine somatoforme Störung und was kann man dagegen tun, statt irgendwie stell dich nicht so an, diese Einstellung, die in unserer Gesellschaft ja noch sehr weit verbreitet ist, sollten wir wirklich uns Hilfe und Unterstützung holen, weil gerade eine gute psychotherapeutische Behandlung da helfen kann bei solchen Schmerzstörungen. Übrigens können natürlich auch physische und körperliche Gründe für Schmerzen sorgen. Unter F45.41 wird in der ICD-10 die chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren beschrieben, und zwar folgendermaßen: Im Vordergrund des klinischen Bildes stehen seit mindestens 6 Monaten bestehende Schmerzen in einer oder mehreren anatomischen Regionen, die ihren Ausgangspunkt in einem physiologischen Prozess oder einer körperlichen Störung haben. Psychischen Faktoren wird eine wichtige Rolle für Schweregrad, Exazerbation, also einer deutlichen Verschlechterung oder Aufrechterhaltung der Schmerzen beigemessen, jedoch nicht die ursächliche Rolle für deren Beginn. Der Schmerz verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden und Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Der Schmerz wird nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht. Schmerzstörungen, insbesondere im Zusammenhang mit einer affektiven Angst-, Somatisierungs- oder psychotischen Störung, sollen hier nicht berücksichtigt werden. Die Ursache für chronische Schmerzen können also nicht nur rein psychisch oder physisch sein, sondern beides kann auch gemeinsam auftreten, ohne dass man eben noch zusätzlich eine Angststörung oder Somatisierungsstörung oder eben eine andere psychische Diagnose hat. Und gerade in so einem Fall bietet sich tatsächlich die multimodale Schmerztherapie an, von der ich ja am Anfang auch schon kurz gesprochen habe. Hier werden eben verschiedene Therapiemöglichkeiten miteinander kombiniert. Neben Medikamenten, Physiotherapie, Ergotherapie und Akupunktur wird meistens eine kognitive Verhaltenstherapie angeboten. Hierbei geht es dann darum zu lernen, wie eigene Verhaltensweisen, die den Schmerz verstärken, gezielt verändert werden können. Außerdem geht es dann natürlich auch darum, einen Umgang mit dem eigenen Schmerz zu finden, der Entlastung mit sich bringt. Alternativ zu diesen Behandlungsmethoden werden auch immer wieder alternative Behandlungsverfahren eingesetzt, zum Beispiel progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, autogenes Training, Hypnose, Feldenkrais, MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction, also im Grunde Stressbewältigung durch Achtsamkeit, Biofeedback-Verfahren, bei denen die Betroffenen lernen, unbewusst ablaufende Körperprozesse zu beeinflussen, Imaginations- und Meditationstechniken und natürlich auch Yoga, Tai Chi und Qigong. Oft werden auch einige dieser alternativen Behandlungsmethoden mit in die multimodale Schmerztherapie einbezogen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es immer wieder sehr, sehr wichtig, verschiedene Herangehensweisen auszuprobieren, gerade weil es so viele verschiedene Entspannungsmethoden gibt. Gerade eben, wenn es um den Bereich Entspannung geht, ist eben jeder Mensch sehr verschieden. Ich dachte ewig lange, ich kann mich einfach nie entspannen, weil ich mit autogenem Training, Sitzmeditation oder progressiver Muskelentspannung einfach nur noch nervöser geworden bin, statt mich zu entspannen. Das lag aber eben eher daran, dass diese Methoden für mich einfach nicht gepasst haben. Zum Glück habe ich dann andere ausprobiert und ich kann mich jetzt mit imaginativen Methoden, Selbsthypnose, Gehmeditation oder Yoga entspannen, je nachdem, was ich in dem Moment eben auch gerade brauche. Und genau das wird leider oft vergessen. Nur weil ich mich in einem Moment vielleicht nicht mit Yoga entspannen kann, muss das nicht immer das Richtige oder das Falsche sein, sondern in jedem Moment muss man das so ein bisschen neu ausprobieren. Es ist daher gut, sich gleich mehrere Techniken anzueignen, verschiedene Sachen auszuprobieren und zu schauen, was passt für mich, damit man dann mehrere verschiedene Alternativen hat im konkreten Moment, wo man sich entspannen möchte und dann einfach verschiedene Sachen ausprobieren kann, um zu schauen, was eben gerade am besten passt. Bevor ich zum Schluss dieser Folge komme, möchte ich mir noch kurz ein paar Fakten zum Thema Schmerzwahrnehmung und Entstehung anschauen, weil ich das einfach unglaublich spannend finde. In unserem Gehirn gibt es nicht ein Schmerzzentrum, in dem Schmerz entsteht, vielmehr findet die Verarbeitung der Informationen die zu Schmerzen führen können, in einem Netzwerk von verschiedenen Hirnregionen statt. Diese arbeiten zwar zusammen, es ist aber sehr schwierig, die einzelnen Aspekte von Schmerz voneinander abzugrenzen. Relevant für die Schmerzwahrnehmung sind dabei die Art der Stimulation, die Intensität des weitergeleiteten Reizes, die emotionale Reaktion und die gedankliche Bewertung. Unsere Wahrnehmung von Schmerz kann von sehr, sehr unterschiedlichen Dingen abhängen. Zum Beispiel auch davon, wie wir uns gerade unabhängig vom Schmerz fühlen oder auch, was für äußere Hinweise wir wahrnehmen können. Angst vor Schmerzen kann zum Beispiel die Schmerzwahrnehmung erhöhen. Unser Körper möchte uns mitteilen, dass wir der vermuteten Gefahr ausweichen sollten. Wenn wir aber eben aufgrund von persönlichen Ängsten eine Gefahr vermuten, wo eigentlich keine ist, schützt uns unser Gehirn nicht vor Verletzung, sondern wir empfinden eben Schmerzen, obwohl uns das nicht weiterhilft oder schützt. Genauso entspricht auch die Stärke der empfundenen Schmerzen nicht immer den körperlichen Schäden. Manche von euch haben das vielleicht auch schon mal erlebt, wenn wir uns bei einem Unfall verletzen, dann spüren wir oft in den ersten Momenten danach gar keinen Schmerz. Wir sind voller Adrenalin und das liegt am sogenannten psychogenen Schock, der uns ursprünglich als Überlebensstrategie nützen sollte. Wenn wir also in eine Gefahrensituation geraten, dann soll uns diese körperliche Reaktion dazu verhelfen, dass wir entweder kampfbereit sind oder zumindest fliehen können. Im Grunde ist ein psychogener Schock eine starke Stressreaktion, bei der auch Cortisol ausgeschüttet wird und das führt dann dazu, dass wir weniger Schmerz empfinden. Aber auch andere Formen des Schocks sichern uns das Überleben. Das würde aber an dieser Stelle etwas zu weit führen. Ich denke, was beim Thema Schmerzen einfach immer mitbedacht werden sollte, ist, dass das Ganze eben sehr komplex ist. Viele Einflüsse können dabei eine Rolle spielen. Bei einer Metastudie aus 2001 konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass Menschen weniger Schmerzen empfinden, wenn sie von einem Arzt oder einer Ärztin behandelt werden, der oder die auf sie freundlich und warmherzig eingeht und in Ruhe die möglichen Ursachen für die Schmerzen erklärt. Bei einer Studie aus 2007 konnte außerdem festgestellt werden, dass die empfundene Schmerzstärke von außen beeinflusst werden kann. Für diese Studie bekamen Freiwillige für eine halbe Stunde einen minus 20 Grad kalten Metallstift auf die Hand gedrückt. Und je nachdem, ob dabei ein auf dem Metallstift angebrachtes Licht rot oder blau leuchtete, wurden die Schmerzen stärker oder schwächer wahrgenommen, obwohl sie eben immer gleich waren. Und beziehungsweise also die Temperatur und die Dauer war immer gleich, aber eben die Empfindung bei den Menschen war sehr unterschiedlich. Bei Rot denken wir halt eher an Gefahr oder starke Hitze, während Blau eher als ungefährlicher und kalt wahrgenommen wird. Und so hat das eben die Menschen beeinflusst. Es spielt also eine große Rolle, wie unser Gehirn die gesamte Situation interpretiert, auch das, was wir sehen zum Beispiel, und das eben dann eben einen Einfluss darauf hat, wie wir einen Reiz wahrnehmen. Nur weil wir eine große Verletzung haben, müssen wir nicht immer einen ebenso starken Schmerz spüren. Andersherum kann es aber eben auch sein, dass wir durch eine kleine Verletzung oder eben von außen unsichtbare Schädigungen sehr starke Schmerzen spüren. Wichtig ist, wie ich finde, dass wir Schmerzen ernst nehmen und ihnen versuchen, auf den Grund zu gehen und dass wir uns auch dann Hilfe und Unterstützung holen, wenn sich erstmal keine plausible Ursache dafür finden lässt. So, das war's erst einmal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch so einen ersten kleinen Überblick über das Thema Schmerzen geben. Es war ein kleiner Ausflug, aber vielleicht konntet ihr ja schon etwas daraus für euch mitnehmen. Und wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert, gibt es sicher noch Menschen, die da ein bisschen mehr zu erzählen können als ich. Das war jetzt eher so ein bisschen die allgemeine und psychologische Ansicht davon. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail an innenlebenpodcast@gmx.de schicken. Wenn euch mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn positiv bewertet, kommentiert und mit Freunden und Angehörigen darüber sprecht. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.